auf die imaginäre 3. 1, 2.
So, Pixel Benny, schaffst du es heute, oder?
Nee, aber ich versuch's. Willkommen bei den Filmfellers.
3 Jahrzehnte.
Vor der Glotze.
Alex, warum sieht das bei dir eigentlich noch so hell aus, während es bei Dennis und mir relativ dunkel aussieht?
Ich weiß es. Wir haben Vorhänge.
Und bei uns ist auch der Himmel bewölkt zurzeit. Ich weiß nicht, wahrscheinlich im Süden nicht so.
Nee. Gar nicht.
Kommt noch. Dein Strandhaus wird wieder erscheinen.
Ich hoffe.
Du hoffst?
Alter, ich bin am Sonntag sind wir hier wieder angekommen, nach übelstem Stress. 9 Stunden Rückfahrt mit der Scheißbahn. Das war noch schlimmer als die Hinfahrt. Übelste Scheiße. Weißt du, was dann abends passiert? Ich krieg Fieber, Husten. Ich hab Corona.
Dann hast du immerhin frei.
Ja, sehr gut.
Aber ich find's witzig, weil du damals, weil du am letzten Wochenende noch zu mir gesagt hast, die Rückfahrt wird wenigstens ein bisschen kürzer.
Alter,
weil für Magdeburg ist es eine kürzere Strecke.
Erstmal, wir sitzen im Scheißzug, wir kommen in den Scheißzug an, ist unsere Plätze reserviert, abgesperrt mit Band, keine Klimaanlage. Die haben auch nirgendwo andere Plätze, weil sie den Scheißzug wieder überbucht haben. Dann geht kein einziges Klo in diesem ECE. Wir waren direkt im Bordrestaurant, die konnten nicht abschließen, ihre ganzen Scheißsachen oder verwinden generell, weil die Schlösser kaputt waren. Dann hatten wir ja so Verspätung, dass wir zeitgleich mit unserem Anschlusszug eingefahren sind, der aber auch schon Verspätung hatte. Sind wir rübergerannt, ich frag den Schaffner schnell, ja, wo müssen wir einsteigen, Wagen 34, ja, das müssen Sie hier sehen, hier, neben mir ist doch diese Leiste, man flaubt mich total an, da steht an jedem Wagen dran, digitales Schild, guck, da steht nix, ja, oh, tatsächlich, ist kaputt. Jawohl, wunderbar, nach ganz vorne, ich renn nach ganz vorne, stehe 5 Meter von diesem Schaffner entfernt, grinst er mich an, hebt die rote Kelle, steigt ein, Tür geht zu. Da muss ich aus Nürnberg eine scheiß Bimmelbahn nehmen, die absolut überfüllt war, keine Sitzplatzreservierung mit den ganzen Kindern, die in jeden scheiß Kaff gehalten hat, um 1 Minute Umsteigszeit zu haben zum letzten Zug. Ich war einfach fertig am Ende. Ich war fertig.
Willkommen zu jedem zweiten deutschen Podcast Beschwerden über die Deutsche Bahn.
Die hat mich gebrochen. Die hat mich einfach gebrochen.
Warum seid ihr mit dem Zug gefahren?
Weil wir 3 Kinder dabei hatten. Und es ist in Anbetracht der Umstände eigentlich die beste Idee gewesen, mit dem ganzen Zeug da hinzufahren mit dem Zug. Ja, genau, weil der 18-Minuten-Fahrt mit dem Taxi von der Hochzeitslocation von meinem Bruder zum Bahnhof, das waren 18 Minuten, hat 80 Euro gekostet. Das war ja schon geil. Also, nee, und Hinfahrt, Zug überbucht, haben wir Plätze reserviert, sitzen da mit den Kindern, kommt eine Schaffnerin, ja, können Sie die Kinder vielleicht alle auf den Schoß nehmen für die nächsten 3-4 Stunden, weil hier haben wir so viele Leute, die auch am Boden sitzen. Ist er, krieg ich dann das Geld für die Reservierung wieder? Nee. Ja, dann nicht. Ja, das war nur eine menschliche Frage, ja, ihr gebt gleich eine menschliche Antwort. Also wirklich.
Aber wieso bist du bei dem ICE nicht einfach eingestiegen? Ist das deine deutsche Ahne, dass du extra in den richtigen Waggon einsteigen musst, anstatt einfach...
Wir haben Sitzplätze reserviert, der war brechend voll. Wäre ich eingestiegen, wäre ich nicht zu meinem Sitzplatz gekommen.
Ah, okay, das ist eine...
Das waren 2 ICEs, die zusammengekoppelt sind. Da kann ich nicht einfach außen wie Tom Cruise rüberspringen, mit Yoshi noch im Arm, um dann zu meinem scheiß Sitzplatz zu kommen, wo wieso irgendein Kerl drauf sitzt, der sagt, ja, nö, eigentlich ist das ja noch nicht reserviert. Das ist mir scheißegal.
Schneide, Benny, hier, cut.
Nee, das ist mir... Weißt du, was wir machen? Wir enteignen die ganze Scheiße. Wir gehen dahin, wir gehen zu den Scheißmanagern ins Haus rein und sagen, wir enteignen die Scheiße. Und wenn die nicht wollen, dann werden die erschossen. Die werden so oder so erschossen. Weil für das, was die sich erleistet haben, gehören die wirklich... Nee, die Scheiße wird wieder privatisiert. Ja, aber das ist Kommunismus. Ja, genau.
Umgekehrt, aber ist doch egal.
Es gab mal eine Zeit, da hat die Deutsche Bahn funktioniert.
Ja, weil es hat ja wegen der Privatisierung ist es haben wir den Status quo.
Wegen der Privatisierung haben wir nur die größte Scheiße da. Die Scheiße gehört enteignet. Jeder gehört da enteignet. Jeder.
Hast du ein Glas die Deutsche Bahn Honig wenigstens gekauft?
Nein.
Der soll gut sein.
War mir scheißegal. Das war in diesem Moment so scheißegal.
Ich habe noch eine.
Mal, oh, schade, dass ich das hier nicht aufnehme. Klo. Das müsste man eigentlich so rausklippen und auf TikTok posten.
Nicht mal ein Klo. Nicht eins.
Jetzt ernsthaft?
Ja, es waren alle kaputt. Bei uns sind Leute vorbeigekommen von ganz hinten vom Zug. Ja, wir haben gehört, hier soll irgendwo eine Toilette sein. Nee, die ist auch kaputt. Ja, unsere sind auch alle kaputt.
Okay, das ist aber hart. Das geht ja eigentlich nicht. Man muss ja irgendwo seine Notdurft irgendwie verrichten können.
Klimaanlage. Defekt. Ich rede jetzt nicht von wegen, oh, ein bisschen temperieren. Es war scheiße heiß. Und in so einem ICE, wenn es da scheiße heiß ist, bist du... Das ist eine Sauna. Hm. Nee. Und weißt du, wie viel Klos es auf dem Nürnberger Bahnhof gibt? Ich war da anderthalb Stunden. Hauptbahnhof, Nürnberg. Ich weiß es selber nicht. Ich habe kein einziges gefunden. Ich musste zu McDonald's aufs Klo gehen und dafür musste ich vorher was kaufen, weil die haben extra eine Klofrau eingestellt, die darauf achtet, dass du auch was gekauft hast. Es ist der letzte Dreck, diese scheiß Deutsche Bahn, wirklich. Und du zahlst ein Schweinegeld für die... Lass uns einfach weitermachen.
Aber zwei Fragen habe ich noch. Was ist mit dem Nürnberg am Hauptbahnhof Nürnberg? Was ist mit dem McDonald's am Hauptbahnhof Nürnberg los? Normalerweise bekommst du ja immer so einen Bon, wo eine Nummer draufsteht, mit dem du dich dann da freischalten kannst auf die Toilette.
Es ist Bayern.
Zweitens.
Das ist eine Klofrau.
Digitalisierung ist da nicht so gerne.
Alex, du wärst doch eh bei McDonald's gelandet. Drittens, Digitalisierung. Eine Frage habe ich noch, weil ich in sicherer Entfernung vor dir bin und wir uns so vor dem Bildschirm sitzen. Hast du dein Ticket ausgedruckt und in Glasigfolie reingesteckt? Mit der Sitzplatzreservierung?
Das wäre geil gewesen, ja. Das wäre absolut geil gewesen.
Dann hättest du wenigstens einen Fächer gehabt.
Ja.
Gut.
Wir wurden auch nur einmal kontrolliert. In ganzen Zügen wurden wir nur einmal kontrolliert. Und zwar in dem Zug, wo weder die Klimaanlage noch das WC ging.
So, jetzt beruhigen wir uns alle erstmal.
Ich mag Züge.
Und Dennis erzählt uns, was er zuletzt gesehen hat.
Ich habe es irgendwie jetzt in den letzten 7 Minuten irgendwie vergessen.
Da kann ich erzählen, wenn ich gerade dabei bin. Ich habe so einen beschissenen Film gesehen. So grottenschlecht. Ich habe mir den neuen...
Es musste ja so weitergehen.
Ja, ich nicht den neuen. Also ich habe mir den neuesten Fantastic Four angeguckt. Leck mich.
Welcher fett. Ist denn das?
Das ist der von 2014, glaube ich.
Oh, es ist der... Ah, mit dieser...
Oh,
war ja.
Achso, mit Michael B. Jordan, ne? Als Johnny Flame.
Yeah.
Johnny Blaze
war nicht. Wie hieß die Frau denn nochmal? Das war doch die, ich glaube, die bei House of Cards mitgespielt hat.
Achso, ja, die Kate Mara. Genau. Ja.
Null Ausstrahlung, diese Frau. Null. Ja. Also Ausstrahlung wie ein Toaster, ey.
Das war der ganze Film. Der ganze Film wurde, glaube ich, nur gedreht, damit sie Lizenz behalten können. Das war's.
Ja, genau. Ich glaube, das war's. Der tatsächlich war auch einer der Hauptgründe. Ne? Die wollten ja die Lizenz
genau. behalten. Das war's. Ich könnte immer kotzen, was die mit Dr. Doom machen. Was die mit Dr. Doom machen, das ist ja nicht mehr...
Und der war im ersten Teil schon mal nicht sehr gut.
Der war im ersten Teil schon sehr scheiße. Dann wurde er noch schlimmer. Und jetzt ist er richtig kacke. Jetzt
aber jetzt kommt noch einer raus, ne?
Deshalb Benny und ich dann... Genau. Jetzt kommt der mit Pedro Pascal als
Vanessa Kirby.
Pedro Pascal spielt Reed Richards, ne? Also Mr. Fantastic.
Ja, genau. Reed Richards ist Pedro Pascal. Vanessa Kirby ist halt dann sie. Dann ist hier noch der Eddie Munson aus der 4. Stranger Things Staffel. Ist einer und oh Gott, wer ist der 4.?
Und das hat so 70er Flair oder 60er Flair, ne? Das Ganze so ein bisschen.
Der 4. ist der Cousin aus The Bear.
Mhm. Und
gute Besetzung.
Und Robert Downey Jr. wird der neue Dr. Doom, aber nicht im Fantastic Four, sondern im Avengers dann.
Ja, genau, im ganzen MCU halt so.
Ja.
Ja, gut, Fantastic Four waren jetzt eh nie meine Lieblingsboyband, sag ich mal.
Nee, aber Dr. Doom ist cool. Der ist richtig gut. Nur für den Comics her.
Naja. Ich hab die ja nicht gelesen, die Comics, von daher habe ich nur in den Filmen da ein bisschen Berührungspunkte und da war der halt nicht cool.
Nee, war auch nicht. Aber sonst ist der eigentlich ziemlich cool.
Also es hat, glaube ich, schon einen Grund, dass der gerade so bei den ganzen Fans sehr beliebt ist, diese ganze Figur. Also ich bin da jetzt auch nicht so tatsächlich so drin, von dem ganzen Marvel-Ding ja gar
ja,
nicht.
Ja, aber
so
man sehr. Kann sagen, von der Stärke, der ist so eine Mischung aus Doctor Strange und Iron Man. Der kann beides, was die können, genauso gut. Und dann ist der noch so eine Figur, so eine tragische Figur. Der ist nicht hundertprozentig böse, nicht hundertprozentig gut. Und es ist immer so eine Mischung. Der ist halt von Hass zerfressen, ist aber eigentlich nicht böse. Aber das, naja. Ja.
Da frage ich mich nochmal, warum hast du diesen 2014er Film überhaupt reingezogen?
Ja, weil jedes Mal, wenn ich krank bin, starte ich irgendwas. Und dann muss ich mir Reihen angucken. Im gleichen Universum beim Reihen rangucken. Herr der Ringe, Star Wars, Harry Potter, jetzt war wieder Marvel dran. Und da gab es einige Filme, die ich noch nicht gesehen habe von Marvel und die habe ich jetzt mir gerade reingezogen und ich hätte es lieber nicht getan.
Dennis, ist dir denn wieder eingefallen, was du zuletzt gesehen hast?
Alien 4, also.
So, ja, und das habt ihr vor zwei Wochen schon in Dennis Dolo gehört.
Und aktuell gucke ich kleines Serien-Revival, Better Call Saul. Und ich merke einfach, die Serie ist einfach für mich fantastisch. Es ist einfach eine fantastische Serie. Liebevolle Charakterbeschreibung. Ich weiß, wie ihr dazu steht.
Ich habe es einfach nicht gesehen, also ich kann dazu nichts sagen.
Ich habe aber auch nicht die andere Serie davor gesehen, Breaking Bad.
Ja, das ist krass, da bist du dann auch irgendwie so.
Ja,
ich finde es geil, dass du dir hier mit den Scheiß reinziehst, aber bei sowas hast du Scheuklappen.
Nee, auch. Ich habe es versucht. Ich habe es zweieinhalb Staffeln lang versucht, aber es wurde halt nicht geil. Und
naja. Geschmäcker sind verschieden. Es gibt auch geschmackslos, aber naja.
Es gibt doch Leute, die mögen Kebab und 5, das ist absolut.
Ich muss ja auch sagen, für mich ist ja Breaking Bad auch nicht so eine der absolut geilsten Serien, wie sie gern gemacht wird, aber sie war schon gut.
An dieser Stelle kann ich Benny dir sagen, du hast ja die eine Serie hier auch öfters in dem Podcast oder zwei, dreimal erwähnt, The Americans, die habe ich wiederum abgebrochen. Das hat mich dann irgendwann nicht mehr gecatcht. So.
Das ist sehr schade, aber so ist es halt, so wie du gerade
meinst. Aber ich habe es probiert.
Aber keiner von euch hat Babylon 5 probiert. Und das finde ich bis heute immer noch erschreckend.
Wir nehmen trotzdem auf.
So, kommen wir zu meinem zuletzt gesehen. Das tut mir leid, dass ich schon wieder Dennis nerven muss. Dennis kann auch einfach ein paar Minuten
warten. Nee, das war zu Babylon 5 gemeint. Ich meine, du kannst es gerade nicht verkacken, weil wir starten gerade aus Babylon 5.
Hey, es ist
ja, aber wenn ich schon wieder von dem japanischen Anime erzähle, dann...
Los, hau raus.
Ich habe The First Slam Dunk geguckt. Basketball.
Ganz kurz, Benni, gleich kannst du loslegen. Ich habe nur diesen Titel irgendwo gelesen, weil jetzt hier gerade so ein paar Anime-Wochen sind. Und ich habe den Titel gelesen und mein einziger Gedanke war: Benni. So ein bisschen wie Redrum. Vielleicht habe ich auch deinen Namen auf meinen beschlagenen Badezimmerspiegel geschrieben.
Genau, es ist ein Sportanime, der basiert auf einem Manga aus den 90ern. Und in den 90ern, glaube ich, gab es auch schon mal eine Anime-Serie. Und jetzt kam dazu ein Film raus. Ich habe nichts gesehen, ich kenne den Manga nicht, ich kenne die Serie nicht, aber man kann den Film auch gut gucken. Der ist halt auf Amazon Prime, ohne dass man irgendwas von vorher gesehen hat. Es geht halt im Endeffekt um ein Basketballspiel. Es geht vordergründig um das Spiel, aber dann gibt es mal so Rückblenden zu den Geschichten der einzelnen Leute. Im Unterschied zum Manga und zum Anime... Der Manga und der Anime ist aus einer Sicht von einem anderen Teammitglied. Dieser Film jetzt, der ist allerdings aus der Sicht von Ryota, dem Point Guard. Und es ist deswegen ein bisschen anders als zum Beispiel die Serie oder der Manga. Und es ist eine Mischung aus Zeichnung und CGI. Was dazu führt, dass, ich glaube, die CGI haben sie benutzt bei den ganzen Basketball-Szenen oder so bei den Bewegungen der Spieler, weil die wirken sehr real. Ich finde halt, dass es generell, es sieht halt aus wie echtes Basketball. Ne? Es sind echte Spielzüge, es ist eine realistische Physik und das ist ja auch das, was ich habe ja Haikyuu hier schon häufiger erwähnt, das ist ja auch was ich an Haikyuu schätze, dass es so realistisch ist, nicht sowas wie früher halt Mila Superstar war oder Kicker oder die tollen Fußballstars, das war ja alles sehr überzogen und auch sehr fantastisch eigentlich schon. Solche Serien so wie Haikyuu oder jetzt auch The First Slam Dunk, die sind halt sehr realistisch gemacht, die ganzen Sportszenen wirken echt und sogar die Spielzüge sind echte Spielzüge und so. Und das mochte ich, das ist ja auch das, was ich über Haikyuu immer mochte. Und ich muss halt sagen, mir hat der Film gefallen, vorweg, mir hat der Film gefallen, ich fand ihn gut. Aber der bekommt ja irgendwie Bestwertungen auf allen möglichen Filmplattformen, Letterboxd, IMDb, bla bla bla. Der ist ja wirklich überall Topwertung. So gut, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich ihn dann doch nicht. Kann natürlich sein, dass ich dann, weil ich die ganze Vorwissen nicht habe, das möchte ich jetzt gar nicht so sagen, dass es vielleicht daran liegen könnte. Aber ich fand ihn okay. Was man aber merkt, finde ich, ist, dass der aus den 90ern ist. Weil allein diese Trikots von der Mannschaft, um die es geht, die sehen 1:1 aus wie Chicago Bulls Trikots aus den 90ern. Hätten sie da nicht dieses, wo sie herkommen, den Schriftzug, sondern Bulls, sehe das 1:1 aus wie ein Bulls Trikot damals. Und ich finde, das merkt man, das ist halt echt so, klar, okay, ja, das ist, die Vorlage stammt aus den 90ern. Muss aber sagen, wie gesagt, gibt's bei Prime, Kann man sich reinziehen, ist ganz okay. Hat hier und da ein, zwei ganz coole Szenen, und die mich dann auch so ein bisschen berührt haben und sowas. Ist, fand ich gut, fand ich nicht so gut, wie es gerne advertised wird, aber ist eine kleine Empfehlung.
Dann jo. Sind wir mit dieser Spalte wohl durch. Mhm. Und können uns langsam gemütlich machen in unserem trauten Heim. Denn Alex...
Dennis? Ja? Kommt jetzt nicht noch dein Lieblings... Deine wichtigste Kategorie?
Aha. Ich konnte es so gut ansprechen, weil meine Kehle schon angefeuchtet ist, weil ich mich mit einem leckeren, kalten Rosé mich hier in meinen Westflügel verzogen habe. Und mit welchem Kaltgetränk oder Warmgetränk oder Schokopralin startet ihr denn heute diese Aufnahme?
Als du Rosé gesagt hast, ist automatisch dein oberster Knopf vom Hemd aufgeploppt.
Oh. Ich stehe auf einem guten Rosé, da.
Ja, es ist nicht nur das oberste.
So, sagt mal zwei Zahlen von 1 bis 5. Bald sind wir durch mit meinen Schoko. Mein Schokofläschchen. 5. Ja. Noch eine, weil ihr seid 2 heute.
3.
Damit wir schnell durch haben. 3, alles klar. Das heißt, ich habe hier einmal ein kleines Schokofläschchen mit. Oh Gott, das kann ich nicht lesen. Danska Wodka und einmal mit Remy Martin.
Was ist Remy Martin?
Alles klar.
Was ist Remy Martin? Was ist das zweite?
Remy Martin, das sagt mir sogar was. Das ist ein Cognac, genau. Hm.
Und Wodka, das ist eine gute Zahlenmischung, die wir ausgefunden haben.
Aber das werde ich gleich erst in mich rein wenn Dennis mit seinem ersten Film angefangen hat. Zu dem Hauptthema. Das hat Alex dieses Mal reingebracht, weil Alex ist seit neuestem Häuslebesitzer und ich glaube, wir hatten es auch sogar schon in der letzten Folge einmal angesprochen.
Darf ich noch sagen, was ich trinke?
Achso, natürlich. Dankeschön. Wahrscheinlich wieder pisswarme Cola.
Ja, genau, weil ich krank bin, pisswarme Cola. Ohne Kohlensäure.
Aber immerhin aus dem Glas.
Ja, ja.
Immerhin aus dem Glas.
Das ist schon
Step-up. Ich bin jetzt Hausbesitzer.
Ich meine, wenn du das Zeug wieder aus der Flasche trinkst, hättest du wieder so eine Ansprache gehört wie bei dir aus der deutschen, von der Deutschen Bahn. Bloß eine Cola-Flasche. Gut, Benni.
Genau. Und weil Alex jetzt Häuslebesitzer ist, hat er doch reingeworfen, lass uns doch mal, er hat gerade nichts anderes im Kopf, außer das Thema Haus. Also haben wir uns geguckt, so welche Filme stellen denn ein Haus, ein Gebäude, eine Wohnung, irgendwas so in die Richtung in den Vordergrund. Und es kann ja viel sein, es gibt ja viele Filme, die größtenteils irgendwie in einem bestimmten Location spielen. Und deswegen waren wir da auch relativ frei. Ich bin gespannt, was ihr gewählt habt. Ich habe mich tatsächlich selber ein bisschen schwer getan, aber ich denke mal, ich habe so ein, zwei Sachen dann noch gefunden, die ich nehmen kann. Aber wir fangen eigentlich, wie es einfach traditionell ist, bei uns mit Dennis an, würde ich sagen.
Ich würde erstmal zu Alex sagen, man munkelt auch, dass man dich seitdem an mit FDP, Wahlkampf-Luftballons, rumlaufen sieht, seit du Großgrundbesitzer bist.
Es ist ein Haus, kein Hotel.
Die Luftballons sind trotzdem da, man hört es nur. Ich habe dich selbst nicht gesehen. Genau. Zu diesem Thema normalerweise Häuser, Gebäude, ist ja meine große Leidenschaft, aber irgendwie bei dem Thema war es auch so, kleine Sportanekdote oder Metapher besser gesagt, ich stehe vom leeren Tor und schieße daneben, weil ich zu viel nachdenken konnte. Irgendwie habe ich mich auch schwer getan. Ich habe mir zwei Filme gefunden und den ersten Film, den ich hier heute reinbringe, ist 5 Zimmer, Küche, Sarg. So oft ich diese Serie, bis jetzt nur diese Serie, hier reingebracht habe, dachte ich mir, ich bringe jetzt diesen Film mit rein. Der Film ist von 2014, ist von Jamie Clayman und Taika Waititi. Den kennen wir hier von, Benny hat ihn schon mal reingebracht, von Jojo Rabbit. Und die Geschichte zu diesem Film ist eigentlich sehr, sehr simpel. Spielt in Neuseeland, es ist eine Mockumentary, also eine gespielte Dokumentation.
Mockumentary?
Habe ich gesagt? Arschloch?
Nein, das nicht. Okay.
Ach, lassen wir das einfach mal. Ich habe mein Rosé und mir geht's gut. Spielt also sozusagen eine falsche Dokumentation. Und in dieser Dokumentation sieht man eine WG. Deswegen habe ich diesen Film hier reingemacht. WG ist für mich ein Gebäude, ein Haus. In diesem Fall ein Haus. Und dort leben halt 4 Vampire, unterschiedlichste Charaktere, und die werden halt einfach von ihrem Alltag her gefilmt und die sprechen auch in die Kamera, erklären gerade, wieso, weshalb sie, warum das machen, und es spiegelt halt den ganz üblichen Alltag der Vampire da. Und so wie die Serie mit diesem Humor aufgebaut ist, wie diese Vampire, sie sind, ich sag mal, ja, nicht besonders schlau, aber von ihrer Art auch einfach nur total die Egomanen. Und durch ihre Dreistigkeit, durch ihre Ego nochmal, durch ihre Dummheit, durch ihre, ja, Art, finde ich es einfach nur amüsierend. Und dieser Film unterhält mich einfach. Man darf halt nicht viel erwarten, man darf keine tiefgründige Geschichte erwarten von diesem Film. Er macht einfach Spaß. Du musst dafür auch bereit sein. Das ist ein anderer Stil von Film. Aber ich finde ihn gut. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, weil die Geschichte, es gibt keine Geschichte. Man sieht einfach den Alltag von denen. Die kämpfen noch gegen ein paar Werwölfen und...
Genau, ja. Das ist schon herrlich.
Die Werwölfe sind noch dümmer als die Vampire.
Ja, es vermischt sich immer ein bisschen bei mir zwischen Film und Serie, weil die ja auch ein bisschen zusammenhängen. Die haben ja auch Cameo-Auftritte, glaube ich, in der Serie.
Genau.
Und ja. Ich weiß nie, wo das war, wo sie sich im Park mit den Werwölfen treffen. War das in der Serie oder im Film?
Sowohl als auch.
Das ist im Film. Ja, okay, achso.
Sowohl als.
Im Film ist es aber auf jeden Fall.
Genau, und ja, in der Serie treffen sie sich dann wirklich im Park. Zur Serie kannst du sagen, okay, guckst du, wo es ist. Es spielt halt in Staten Island in der Serie. Und hier in dem Film spielt es halt in Neuseeland. Der Film ist halt ein bisschen älter, ist 2014. Und What We Do in the Shadows ist, glaube ich, ab 2019. Und was noch der Unterschied ist, ja, der Obervampir hat noch so einen treuen Gehilfen, zumindest in der Serie, der dann auch darauf absieht, irgendwann selber Vampir zu werden. Und in dem Film ist es eine Frau. Was ich aber eigentlich ganz cool fand, dass es in der Serie eine Frau ist, weil ich finde, mehr Frauen in Filmen und Serien können einfach nicht schaden. Irgendwas vibriert hier bei mir, ich weiß nicht was. Ich sag mal, es ist einfach mein Handy, keine Ahnung. ja. Habt ihr den Film gesehen?
Klar. Sehr gut.
Was?
Ja, also ich muss sagen, ich fand den Film zwar gut, aber ich finde die Serie noch besser.
Das muss ich auch sagen.
Ja, es liegt bei mir viel dran, dass ich die Charaktere in der Serie richtig, richtig gut finde. Besonders den, wie heißt er, Matt Berry?
Der Lustmolch da, ne?
Der mit der. Der verheiratet ist. Der verheiratet ist mit der anderen Vampirin da.
Ich finde die Serie auch besser.
Und der ist.
Aber die Serie habe ich schon mit reingebracht, deswegen musste ich jetzt den Film reinbringen.
Ja. Die Serie ist super. Der Film ist super, aber die Serie ist dann noch halt so mal noch. Man merkt auch im Film irgendwie ein bisschen, dass die Storyline und die ganzen Sachen besser als Serie taugen.
Ja, in der Serie hast du mehr Story-Ausbau. In der Serie konntest du ja noch. Der eine hier, Colin. Der hier, der sich davon ernährt, wenn er die Leute langweilt.
Der Energievampir, ja.
Stimmt, Energievampir. Das ist ein Traum.
Okay, das ist meiner Meinung nach auch die beste Rolle in der Serie. Kann ich mir anschauen, weil ich bin nämlich der eine hier in unserer Dreirunde, der den Film mehr mag. Aber es kann bei mir auch ein bisschen so mit meiner Serienmüdigkeit zu tun haben. Weil ich war eigentlich recht froh, das Thema relativ schnell so ab. Weil ich habe es eigentlich gerne so als Film geguckt. Ich hatte jetzt nicht so das große Interesse, mir das dann noch viel länger anzusehen. Den Film mochte ich aber wirklich sehr, sehr gerne. Ich mochte auch die Figur, gespielt von Taika Waititi, in dem Film am liebsten so mit, weil der einfach auch so wie so dümmlich immer so lächelt und die Kamera und immer versucht, sich so darzustellen. Ich mochte die Figur einfach so gerne.
Viago oder...
Ja, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Mir ist schon sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe. Aber ich mochte den Film wirklich sehr, sehr gerne. Ich fand jetzt auch die Serie nicht schlecht oder sowas, aber ich habe dann einfach irgendwann nicht mehr weitergeguckt. Aber, also ich muss aber auch sagen, es ist einfach herrlich. Ich mochte vor allen Dingen den Humor. Das ist halt so, humortechnisch ist dieses Ding halt eigentlich so genau meins. Es ist so, dieses leicht dümmlich-schelmische und das ist, was die da alles da verarschen. Ich mochte es sehr, sehr gerne. Also ich bin ein großer Fan tatsächlich von What We Do in the Shadows, dem Film oder auch der Serie, vor allem dem Film, wie sie die Serie nicht weiterguckt. Also halt im Deutschen, wie du es ja schon gesagt hast, 5-Zimmer-Küche sag.
Ich finde halt, wie gesagt, am Anfang des Films finde ich einfach so gut, wie sie einfach wirklich das alltägliche WG-Leben da zeigen, vor allem, wenn sie erstmal die anderen Mitbewohner da aufzählt oder dann die alltäglichen WG-Probleme wegen dem Küche aufräumen. Guck mal, du bist seit 10 Jahren mit dem Küche aufräumen ran. Und jetzt gehen sie halt in die Küche und zeigen dieses typisch dümmliche Haushaltsdrehkreuz, wer gerade dran ist mit Geschirrspüle ausräumen oder so. Und das ist einfach auf die Wand aufgemalt. Also da sind so lauter Kleinigkeiten. Da muss man ganz genau hingucken, wie geil das ist.
Ja, es ist aber
einfach,
auch.
Es ist einfach aufgemalt. Es dreht sich nicht. Es ist aufgemalt. Und die leben davon.
Es ist aber auch viel, es reißt so mit, der Humor. Du musst dich ein bisschen drauf einlassen. Ich bin irgendwann abgebrochen, wenn er nur gesagt hat, Fledermaus. Und dann puff, da konnte ich nicht mehr vor lachen, aber man muss sich halt wirklich drauf einlassen und dann ist der Humor schon ziemlich gut.
Jo. Alex, was hast du denn so mitgebracht?
Ganz kurz.
Zu deinem Thema.
Ganz kurz. Premiere. Ich fasse es nicht. Ich habe eben gerade noch in den Doc reingeschaut. Alex, du hast deine Filme eingetragen.
Ja, klar.
Als einziger?
Nee, das nicht. Aber
doch, beide als einziger. Beide als, also ich bin der Einzige, der beide eingetragen hat.
Nein.
Okay, vorhin war noch ich. Also als ich eingetragen habe, war ich der Einzige, der sie beide noch hatte.
Ja, bei mir ist der Sache, dass ich meinen zweiten immer noch nicht habe.
Also,
ja. Aber du hast sie nicht eingetragen.
Mein erster Film ist eigentlich, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, ich bin mit Hauskauf beschäftigt. Und wie gesagt, schon abgeschlossen. Es fehlen jetzt nur noch ein paar Notarsachen.
Und 300.000 Euro.
Was?
Was? Nein, erzähl.
Und ja, da muss man sagen, man hat dann, ich habe jetzt hier einen Film drin, den hatte ich vor kurzem nicht gesehen, sondern ich hatte ihn als Albtraum und ich war der Hauptdarsteller. Entschuldigung. Der Film heißt Geschenkt ist noch zu teuer mit Tom Hanks. Ich glaube, das stellt man sich immer mal wieder vor.
Das letzte Mal, dass ich den gesehen habe, ist sicherlich 30 Jahre her. Aber also ich weiß noch ungefähr, worum es geht. Aber das ist tatsächlich so lange her. Deswegen frischt man mein Gedächtnis.
Tatsächlich, der Film ist von 86. Ich bin nicht so der Fan von Tom Hanks. Weil ich finde, Tom Hanks mag ein guter Schauspieler sein. Er hat auch gute Filme. Aber Tom Hanks ist kein, dem man sagt, okay, jetzt riskieren wir mal was und packen mal einen ganz frischen Film rein, wo er mal eine ganz abgedrehte Rolle oder sowas spielen soll. Das ist nicht Tom Hanks.
Weil man aber sagen muss, Geschenkt ist noch zu teuer. Das ist ja noch Tom Hanks Comedy-Phase.
Genau. Gewesen.
Das ist ja noch nicht seine Oscar-Schauspieler-Phase.
Richtig, das gewesen. War noch da, wo er richtig, richtig witzig war.
Ja, aber 80er Jahre alt.
Jo.
Genau, die 80er Jahre Tom Hanks mit Big, dem und wie heißt der höllische Nachbarn gab es ja auch noch und so.
Und Splash, Jungfrau am Hafen. Am Hafen.
Ja. Und ich kann diesen Film.
Am Hafen geht aber auch.
Ja. Ich war auch am Hafen.
Ich kann diesen Version. Film so extrem gut nachvollziehen. Es geht eigentlich darum, dass da ein junges Pärchen ist. Die sind, glaube ich, noch nicht verheiratet. Wollen aber bald heiraten und die haben jetzt Wohnungsnot gerade, weil da irgendwas mit dem Ex-Mann ist von der Frau, der will die Wohnung da haben, wo sie drin sind. Und deswegen sind die kurz, gucken sich schnell Häuser an und da sie aber ein enges Zeitfenster haben, unterschreibt er einfach beim Erstbesten aus, ohne sich das genauer anzugucken. Ja, aber es fängt schon gut an, dass die Verkäuferin dann auffällig schnell nach der Vertragsunterzeichnung das Grundstück verlässt. Der Hauptdarsteller, der Tom Hanks, der ist auch sehr überschuldet zu diesem Zeitpunkt. Deswegen war dieses günstige Haus eigentlich ein Segen. Überschuldet ist er, glaube ich, weil sein Vater irgendwie so ein Trickbetrüger ist und abgehauen ist und ihm ganz schön viele Schulden hinterlassen hat. Jetzt kaufen sie das Haus und dieses Haus ist eine reinste Katastrophe. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, er lässt irgendwie das Wasser in die Badewanne ein und die Badewanne kracht erstmal komplett bis ins Erdgeschoss. Dann ist da eine Treppe, die er versucht 20 Mal zu reparieren und jedes Mal bricht die neu ein an einer neuen Stelle oder irgendwas. Also es ist eine absolute Bruchbude, was er versucht zu renovieren. Und im Verlauf dieses Ding, das geht natürlich auch auf die Psyche irgendwann, ne? Tom Hanks stellt das noch sehr gut dar, wie er nahe dem Wahnsinn kommt. Da muss man sagen, die schauspielerische Art, wie man sich das vorstellen kann mit Tom Hanks damals, erinnert an einen Jim Carrey, finde ich, ein bisschen. Er gestikuliert viel.
Na, noch nicht ganz so grimassenreich.
Noch nicht so grimassenreich, aber es kommt dran. Also er gestikuliert ganz schön viel, wenn er dem Wahnsinn immer näher kommt. Und ja, das ist, glaube ich, das, was man als Hausbesitzer größte Angst hat, wenn man sich gerade ein Haus kauft, dass das wirklich so eine Bruchbude ist, was man nicht vorher nicht sehen kann. Ja, habt ihr den denn gesehen?
Ich hab's ja gerade gesagt, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, ist echt 30 Jahre her. Und ich weiß, das war damals halt so ein Film, ich glaube, das war wieder so, die Rechte lagen halt auf jeden Fall damals bei RTL, das heißt, der lief irgendwie RTL, RTL 2, Super RTL oder Vox oder sowas. Das war so ein typischer Film, fand ich so, aus der Richtung. Und ich erinnere mich dann auch, dass ich den damals dann gesehen habe, als ich noch jünger war. Und ich muss sagen, so von seinen 80er-Komödien, ich war nie der ganz große Fan. Big mochte ich immer noch recht gerne. Aber gerade von Geschenkt ist noch zu teuer und auch von höllischen Nachbarn war ich gar nicht immer so der Riesenfan. Auch, weil finde ich aber auch nämlich, weil ich finde Tom Hanks, er spielt zwar die Hauptrolle, aber ich finde ihn auch nicht wirklich sympathisch in diesen Rollen. Kommt nur mir das so vor? Ich finde ihn irgendwie so, weiß ich nicht. Irgendwie mochte ich ihn nicht so gerne in diesen Rollen. Ich kann es nicht genau beziffern, woran das lag, weil wie gesagt, das ist auch schon sehr lange her. Aber ich finde auch nicht, dass er da die super Sympathen gespielt hat in diesen Rollen.
Also
ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe jetzt gerade zwei Trailer-Shows gesehen, wie du auch gesagt hast. Gibt es da Clips auf YouTube mit der Küche, der Treppe und die Küche ist nicht erwähnt, aber die Treppe und die Badewanne. Mir sagt er irgendwie nichts. Der ging mir 80er Jahre irgendwie vorbei.
Also ich muss sagen, ich mag den jüngeren Tom Hanks lieber in seinen Filmen als den älteren, weil der ältere gibt mir irgendwie so Günter Jauch-Vibes. Ich finde, die haben ja irgendwie beide die gleiche Aura, wenn du die anguckst.
Günter Jauch
ist der deutsche Tom Hanks.
Hast du Angst, dass du eine Versicherung kaufen musst, oder?
Ja, so ähnlich, ja. Und die jüngeren finde ich eigentlich immer besser. Die fand ich eigentlich recht sympathisch damals. Und diese Komödie fand ich sehr gut von ihnen, aber ich muss auch sagen, das ist jetzt etwas, so ein Film, der sich bei mir eingebrannt hat, wenn man an Renovierungen oder an irgendwas Ding ansteht, dann habe ich immer gedacht, oh Gott, das endet so wie bei diesem Film. Bitte nicht.
Wir
drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Dir
nicht bei deinem neuen
Haus. Danke.
Ja, dann kommen wir mal
zu dir.
Dein Name
ist Ben. Willkommen zu Ben. Ben, welcher Film ist denn dein erster heute Abend?
Ich wollte eigentlich eher sagen, von eher was locker flockigerem, wie es ja wirklich Alex' Film ist. Das ist ja nun tatsächlich einfach eine gängige 80er-Jahre-Komödie.
Um vielleicht ein bisschen den Wechsel hinzubekommen. Wie hat denn die Praline geschmeckt?
Also die Wodka fand ich ganz geil. Das mit dem Remy Martin fand ich ja war nicht so besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
sag's doch, Wodka.
Die musst du beide gleichzeitig essen.
Trinkt Wodka. Hat er nicht?
Nein, dann habe ich sie gegessen. Dann kommen wir mal zu einem richtig schönen Downer-Thema. Denn ich bringe als ersten Film einfach mal eine Doku rein. Und zwar bringe ich die Doku Tower von Keith Maitland aus dem Jahr 2016 rein. Das ist ein Dokumentarfilm, der animiert ist, allerdings nicht komplett animiert. Der ist einerseits so, also gezeichnet. Andererseits, also der ist zwar durchgängig gezeichnet, allerdings sind einige Sachen freigezeichnet. Andere Sachen, wie so die Interviewszenen, die sind rotoskopiert. Also so sprich, es wurde halt richtig gedreht und dann wurde auf das gedrehte Bild, wurden die Bilder gemalt. So wie das, kennt ihr vielleicht noch den Film Scanner Darkly mit Keanu Reeves aus den 90er Jahren.
Benni, wir haben vielleicht auch jüngere Zuhörer, du musst sagen, einfach so ein TikTok-Filter. Gibt's doch wahrscheinlich, oder?
Nee.
Ich habe keinen TikTok, aber...
Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall, bei Rotoskopie ist ja tatsächlich eine gängige Technik. Und es geht halt darum, dass am 1. August 1966 ist ein... Willkommen in Amerika. Ist ein Mann auf den Glockenturm von, jetzt lass mich kurz nachgucken, auf den Glockenturm von der University of Texas gegangen und hat mit einem Snipergewehr wahllos auf Leute geschossen. Hat dabei 16 Menschen getötet und 31 weitere verletzt. Und dieser Dokufilm zeigt dann halt so, oder erzählt so nach, erzählt weniger die Geschichte von dem Täter, von dem eigentlich sehr, sehr wenig, sondern mehr so von Leuten, die entweder unten waren, sich in Deckung gegeben hat, oder von einem Polizist oder von mehreren Polizisten, die versucht haben, hochzukommen zu dem Schützen. Und das Witzige ist halt, wie gesagt, dieses Rotoskopieverfahren, die haben einige Szenen nachgelegt, die haben allerdings auch einfach so Fernsehberichte von damals genommen und die auch nochmal nachgezeichnet und dann auch nochmal in den Film mit rein integriert. Und ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr bedrückender Film tatsächlich. Ich meine, und wir wissen ja, das Thema ist, der Film, also die Tat ist 60 Jahre her, ist trotzdem noch aktuell wie eh und je, vor allem in Amerika, leider, weil es passiert ja einfach immer wieder sowas, wenn es auch nicht genau so, aber in etwas ähnlicher Art passiert ja wirklich da immer und immer wieder.
NRA.
Von meinem Code. Und deswegen, also ich muss sagen, ich habe den Film damals gesehen, so auch auf Empfehlung, und ich muss echt sagen, ich fand den sehr, sehr gut. Kleine Anekdote, ich habe auch schon mal ein Solo gemacht, in dem ich damals meine Top 50 Filme der 2010er Jahre nochmal hier erzählt habe, weil ich das ja damals Ende 2019 bei Twitter gemacht habe. Und ich habe damals den Film, glaube ich, der war auf 26 oder so, der Top 50 Filme der besten 10er Jahre so, habe ich ihn gemacht.
Deswegen kommt
der mir so vor. Und damals habe ich einen von dem Regisseur von dem Film, von Keith Maitland, der hat erstmal meinen Beitrag geliked und hat mir ein Danke dazu geschrieben. Das fand ich ganz nett. Oh,
das ist cool.
Genau. Und genau, und das ist halt vor allen Dingen, der Film stellt halt vor allen Dingen so die Überlebenden, wie es ja schon sagt, um Zeugen so im Vordergrund. Und dann die Interviewszenen, das ist auch ganz geil, da haben sich natürlich dann die Alten hingesetzt, in ihre alten Aber die Rotoskopie, wie sie gemalt wurden, dann sahen sie wieder jung aus. Also die haben sie dann jung gemalt. Mhm. Und so wie sie dann halt auch so waren an dem Tag, wo das Attentat war. Weil das waren ja dann größtenteils halt alle Studenten, weil es ja auf dem Studentencampus war.
Mhm. Die ist mit dem Kirchenturm, ne? Dass er sich da hinsetzt und dann wahllos Leute schießt. Also die Story kommt mir, also ich weiß, dass das passiert ist. Das habe ich auch im Kopf. Aber kann das sein, dass das in ein von diesen Billy Madison-Filmen oder so ganz schön verarscht wurde sogar?
Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, öfters in irgendwelchen anderen Medien, Serien wieder wiederholt worden. Simpsons kennt man das ja auch.
Ja, aber war es nicht Billy Madison oder so, wo die sich bei diesem einen Typen so anruft und sich entschuldigt von damals und das ist auch ein netter Kerl, der dreht sich um, macht ihn vom Whiteboard runter und am Ende sitzt der...
Aber das war ja da...
Ja, die Szene kann ich mich erinnern, aber ich kann mich nicht erinnern, dass dieser Typ auf dem Kirchturm steckt.
Das war ja dann kein Schütze, genau, es war kein Schütze auf dem Turm.
Der geht am Ende noch bei... Nee, der kommt am Ende des Films, taucht er irgendwie nochmal auf und kommt bei diesem Schultest dann irgendwie und rettet Adam Sandler nochmal irgendwie.
Ja, weil er den anderen anschießt oder so, aber ist das nicht sogar vom Kirchturm oder? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe das.
Also, das hier ist auch kein Kirchturm, ne? Das ist halt irgendwie so ein hohes Gebäude von so einem Glockenturm von der Universität.
Ja, Kirchturm, Glockenturm. Das ist. Also, ich habe noch so ein Bild, wie der da liegt und. Also, nicht in dem Film, aber von der Tat selber. Da gab es auch mehrere Filme drüber.
Ich gehe mal, genau, ich glaube nämlich auch, das ist, glaube ich, so ein Attentat, was in Amerika viel geläufiger ist als hier zum Beispiel in Europa. Ich glaube, das ist da dort durchaus bekannter. Ich gehe mal davon aus, dass von euch den keiner gesehen hat. Das ist, glaube ich, eher kein Film, der durch die Bank gesehen wurde. Ich will jetzt einfach selber mal gucken, ob man den derzeit eigentlich irgendwo streamen kann. Bei Just Watch ist er sogar nicht mal gelistet. Okay, ja, das ist natürlich sehr gut.
Ja. Ich muss sagen, wo ich das Doc gelesen habe, also für die Leute, die uns jetzt hier zuhören, das Doc, da schreiben wir gegenseitig die Filme auf, die wir dann zum Thema reinbringen, oder wir schreiben es hier mal nicht auf. Und habe ich nur gelesen, ich habe es überflogen, und ich habe bei dir gelesen, The Town. Und ich so, The Town? Ach so. Was hat das? Okay, ich habe den Film nicht gesehen, wird schon stimmen. Benny mag hier...
Den Film, The Town ist ein super Film.
Und du magst Ben.
Aber der passt dir nicht zum Thema. Du
magst Ben Affleck. Vielleicht ziehen sie sich dann irgendwann im letzten Drittel des Films zurück und fabrikieren sich in irgendeinem Haus, Wohnung, Gebäude.
Oh, jetzt machst du mir meinen zweiten Film schwierig. Ob ich das so mache oder nicht. Reden wir mal beim zweiten Film drüber. Weil ich hätte nämlich zwei zur Auswahl und einer wäre genau so. Der ist in den ersten zwei Stunden eigentlich wohl ganz anders. Aber so die letzte dreiviertel Stunde ist halt in einem Gebäude.
Dann habe ich gerade.
Aber ich glaube, dann nehme ich doch lieber den anderen.
Dann habe ich gerade deinen zweiten Film vorgestellt.
Nee, The Town wird's nicht, aber... Wir reden später nochmal drüber. Ich glaube, ich nehme lieber den anderen.
Ja, dann weiter zu Dennis.
Ja, also ich habe ja...
Dann weiter zu Dennis' zweiten Film. Wir fliegen hier heute wieder durchs Thema.
Ich muss Alex ja recht geben. Ich habe erst Anfang dieser Aufnahme meinen zweiten Film aufgeschrieben, weil ich nicht wusste, welchen ich nehmen wollte. Denn, also wie bei Benny, denn ich habe kurz überlegt, ob ich Ex Machina nehme. Aber das wäre ja dann zum dritten Mal, dass wir diesen Film hier besprechen, oder?
Wollte ich gerade sagen, wir hatten aber auch schon ein paar Mal hier drinnen meinen Film.
Aber der Film ist gut. Ex Machina...
Alicia Vikander, Donald Gleason und Oscar Isaac.
Genau. Es ist.
Und das sind auch die einzigen. Nee, weil es nur noch eine vierte, fünfte Schauspielerin, aber das
war's. Ist auch egal. Es ist einfach eine riesengroße, lange, sehr, sehr gute Black Mirror-Folge. Gut.
Genau.
Das war jetzt zwar ein kleiner Hyperfilm. Den anderen Film, den ich jetzt mitgenommen habe, ist 10 Cloverfield Lane. Ich bin ja so ein kleiner Cloverfield-Fanboy. Und es ist der zweite Film, der im Jahr 2000 Schieß mich tot rausgekommen ist. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Warum nicht? Doch, 2016 habe ich mir aufgeschrieben. Ja, Cloverfield, sage ich dazu nichts. Ich kann jetzt nicht Cloverfield noch zusätzlich erklären. Ist halt so ein bisschen Alien-Godzilla-Film in New York. Also Cloverfield, der kam ja, Alex, wann kam der raus? 2009, 2010?
Ende Dreh, ja. Warte.
Ja.
Früher.
Oh, 2008 sogar.
Ja.
Genau, und 10 Cloverfield Lane spielt halt in dieser Art sehr, sehr losen Trilogie und ist der zweite Teil, der 2016 rausgekommen ist, von Dan Trachtenberg gedreht. Die Story ist, man sieht eine junge Frau, gespielt von Mary Elizabeth Winstead, die kennt ich zum Beispiel von Final Destination Teil 3, ihr wisst schon, der mit der Achterbahn. Und ja.
Scott Pilgrim.
Den habe ich nicht gesehen.
Final Destination. Aber daher kennen sie die ganzen Nerds.
Oder Final Destination, ist egal. Sie ist gerade frisch getrennt von ihrem Freund, fährt mit dem Auto von ihrem Heimatort nach Louisiana, irgendwo mitten in Amerika und kommt halt, weil sie ständig von ihrem Ex angerufen wird oder auf sein Handy guckt. Sie baut einen Unfall. So, man weiß nicht ganz genau, da war noch ein anderes Auto im Spiel. Ist ganz undurchsichtig, was da passiert. Jedenfalls wacht sie dann auf in so einer Art Kellerraum, festgekettet, aber halt ärztlich versorgt, ihre Wunden. Und sie muss sich halt orientieren, wo sie halt ist. Und dann kommt eine Person rein, gespielt von John Goodman, Howard. Und von dieser Person strahlt von Anfang an so eine indirekte Gefahr aus. Sie als junge Frau und er als Mann höheren mittleren Alters, ziemlich stämmig gebaut. Ihr kennt John Goodman, sie kennt ihn nicht. Und er erzählt ihr halt eine sehr zwielichtige Geschichte. Und er klärt ihr dann daraufhin auch, dass sie sich in einer Art Bunker befinden, weil die Außenwelt ja kontaminiert ist, verseucht ist durch einen ja, ABC-Angriff, biologisch, chemisch. Es ist draußen auf jeden Fall passiert und er hat sie gerettet, sie sind in Sicherheit. Das glaubt sie am Anfang nicht, ist ja klar, sie ist gefesselt, was würde man machen, ist klar. Sie versucht sie zu befreien, sie kann sich dann auch befreien und trifft dann auch eine weitere Person, einen jungen Mann, also in ihrem Alter, Emmett, und erzählt genau dasselbe, dass Howard ihn gerettet hat und draußen ist alles verseucht und die sind hier in Sicherheit und befinden sich halt in diesem Bunker. Und somit haben wir halt auch, deswegen habe ich diesen Film reingebracht, weil die sich in diesem Bunker da befinden, sehr häuslich eingerichtet. Howard, man hat es gemerkt, der hat das schon jahrelang geplant, weil in diesem Bunker gibt es alles. Es gibt einen großen Versorgungsraum, es gibt Videokassetten oder DVDs, es gibt Gesellschaftsspiele, es gibt all mögliche Art, sich über Jahre sich dort zu beschäftigen. Was er auch gesagt hat, von wegen, er muss sich halt paar Jahre, die müssen sich dort ein paar Jahre halt dort aufhalten, weil draußen alles verseucht ist. Sie hat es ja am Anfang gar nicht geglaubt, aber dann macht sie halt im Laufe des Films eine Entdeckung oder sie versucht zu befreien und dann gibt es Anlass dazu, ich rede mal so ein bisschen kryptisch, falls ihr Leute noch nicht kennt und ihr noch sehen wollt, dass er vielleicht doch recht hat. Und damit spielt halt der ganze Film für mich als gefühlsmäßig. Ich glaube, ihr habt ihn genauso gesehen. Was es war, was es nicht war, was im Endeffekt dieser Film für mich eigentlich genau perfekt gemacht hat mit diesem Spiel, was ist wirklich passiert, was nicht passiert ist. Und natürlich diese Ungemütlichkeit, also es ist immer so eine richtig unangenehme Stimmung, wenn Howard da ist oder wenn Howard agiert. Selbst wenn er freundlich ist und sie alle so beisammensitzen und puzzeln, hat man Angst, dass Howard wegen irgendeiner Kleinigkeit ausflippt. Wobei er ist eigentlich fast die ganze Zeit ruhig. Er hat seine Momente, wo er ausflippt und er ist wie so ein Vulkan, wo man nicht weiß, kann er jederzeit explodieren und du hast keine Chance, besonders als Frau, sich gegen ihn zu wehren. Was eine sehr, sehr bedrückende, prekäre Lage macht. Und natürlich halt dieses Hin und Her, was ist denn eigentlich passiert? Ihr habt den Film beide gesehen?
Ja, und mach erstmal fertig. Dann
ja, genau.
Es gibt noch eine Sache. Es gibt ja eine Szene, da hat sie ja wieder eine kleine Entdeckung. Eine Botschaft. Klingelt es da bei euch? Oder Schmuck?
Nee, nicht mehr.
Jedenfalls, was Cloverfield ja auch so, was der erste Teil gemacht hat, Cloverfield oder generell hat ja sehr viel mit Webvideos gespielt oder mit irgendwelchen Internetseiten. Das war ja bei Cloverfield beim ersten ja richtiger Hype von wegen, boah, krass, da können wir Informationen eventuell bekommen. Es gibt zu diesem Film noch einen 8-minütigen Kurzfilm, den habe ich selber noch nicht gesehen, der halt noch eine weitere Geschichte zu der Geschichte erzählt. Kann ich euch ja nachher erzählen. Ich will es jetzt hier nicht erzählen, was da eigentlich passiert ist. Was brummt denn hier immer so? Gut, legt ihr erstmal los. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein und ich kann eure Gedanken ergänzen.
Ich mach's nur ganz kurz. Ich habe nur ganz kurz einen Punkt, den ich einwerfen möchte. Du Entschuldigung. Du hast natürlich recht, Dennis, dass der Film wirklich davon lebt, vor allen Dingen mit der Frage, erzählt er die Wahrheit? Erzählt er das nur, damit er die beiden anderen Leute da unten gefangen halten kann? Oder ist es halt wirklich wahr? Und da finde ich es fast schon ein bisschen, da finde ich den Titel dann fast schon ein bisschen schwierig. Weil der Titel deutet dann ja darauf hin, dass er vielleicht ja dann doch recht haben könnte, sage ich jetzt einfach mal. Dann wäre es vielleicht besser, wenn du den Film nicht so genannt hättest. wenn es dann halt woanders spielen würde. Aber ich bin mir auch nicht sicher, bei dem Film war doch damals immer die Geschichte, war der eigentlich von Anfang an als Cloverfield geplant oder war es nicht? Genau. Ich glaube, da wurde dann später nochmal teilweise umgeschnitten und umgedreht, nochmal ein paar Sachen, damit er dann zu Cloverfield gehört. Aber genau, das war dann das, was ich noch so abgespeichert hatte. Aber dann kannst du auch gerne übernehmen, Alex.
Du meinst, sorry. Ganz kurz, Alex, bevor du loslegst, was mich gerade interessiert. Du meinst, wenn Cloverfield Lane, weil Cloverfield schon im ersten, also
im Titel halt schon
nur drin. Der Titel. Ah, okay, verstehe deinen Gedankengang. Okay, Alex.
Weißt du, weil wir wissen ja, wir kennen ja schon Cloverfield-Film und dann...
Und in den Filmplakaten und Trailern war das Cloverfield immer so ein bisschen vorgehoben und dann kam, glaube ich, das Lane dazu und sowas. Also, ja, ich muss sagen, ich habe da so eine Liste an Filmen, wo ich sage, die muss ich unbedingt gucken. The Quiet Place ist zum Beispiel drauf und sowas, den habe ich auch noch nicht geguckt, aber ich komme nicht dazu. Cloverfield Lane steht da mit drauf. Ich habe den Film noch nicht geguckt. Ich will ihn gucken. Ich weiß auch viel über diesen Film. Ich weiß, ich habe auch schon viel drüber gelesen. Ich mag John Goodman und alle, die dabei sind. Ne? Auch dieses, sagt er jetzt die Wahrheit oder nicht? Ich kenne auch schon viele Szenen davon. Und ich habe auch schon den dritten Teil, das Paradox, gesehen. Ja, aber jedes Mal, wenn ich den gucken wollte, war er nirgendwo verfügbar. Und dann war er verfügbar und dann war ich irgendwo anders gerade. Also... Er steht auf jeden Fall drauf, ich muss ihn gucken, ich weiß aber viel davon und der ist für bestimmten Film, der mich auch sehr interessieren wird. Muss Benny recht geben, dieses mit diesem Cloverfield hätten sie vielleicht später irgendwie ein bisschen reinbringen können, dass es mehr diesen Wow-Effekt gibt, aber im Endeffekt, wie willst du denn das machen? Weil zum Beispiel bei Cloverfield Paradox war ja, Spoiler, eine Szene nur, die ein bisschen auf Cloverfield angespielt hat dann. Also... Weißt du, was ich meine? Ich weiß zum Beispiel jetzt ein paar Szenen am Ende von Cloverfield Lane, wo dann rauskommt, ob er gelogen hat oder nicht. Und wenn du nicht wüsstest, dass dieser Film Cloverfield heißt, wüsstest du, dass das Cloverfield ist?
Nein.
Lese.
Und deswegen funktioniert für mich auch 10 Cloverfield Lane immer noch. Obwohl, ja. Also, er hat ja trotzdem einen Unterschied. Das ist ja, wie ich gesagt habe, es ist ein sehr, 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 okay, das habe ich nicht gesagt, sehr, sehr lose, aber es ist eine wirklich sehr lose Trilogie. Mhm. Und ich finde einfach die Idee dahinter irgendwie ganz smart.
Kleiner Funfact,
gut, ich glaube, der dritte Teil ist, ja, der hat seine Momente, aber der hat seine Momente.
Genau, der hat seine Momente, fand ich auch, aber ich glaube, der war auch nicht geplant als Cloverfield-Film. Das war jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, der war auch nicht geplant als Cloverfield-Film. Müsste ich nochmal nachforschen, aber ich glaube, da habe ich auch schon mal sowas gehört.
Seid ihr sicher, dass der nicht als Cloverfield
Lane geplant? Der zweite auf jeden Fall, der war auf jeden Fall nicht geplant. Also der wurde dann, der war in irgendeiner Schublade und haben sie gesagt, machen wir doch Cloverfield draus. Und beim dritten, glaube ich, war das auch so. Das weiß ich aber nicht hundertprozentig. Das sage ich dann in der nächsten Episode. Oder ich forsche jetzt mal.
Na gut, das
der dritte ist auf jeden Fall der. Eins der wenigen Beispiele, also jetzt mal weg von 10 Cloverfield Lane hin zu Cloverfield Paradox, der ist nämlich einer der ganz, ganz wenigen filmischen Beispiele für einen richtigen Shadow Drop, ne? Das war ja damals, ja, glaube ich, genau. Da gab es einen Super Bowl Trailer und hieß am nächsten Tag zu streamen. Das war, und vorher hat man von dem Film halt nie irgendwie Werbung bekommen oder sonst was. Und ich liebe ja Shadow Drops, ich finde ja sowas mega nice, ne? Wenn irgendwie irgendwann plötzlich was da ist, was so, und dann plötzlich mit riesen Bohai, aber natürlich finde ich es irgendwie so ein $10,000 Budgetfilm ist, dann ist kein Wunder, dass der einfach nur da ist und keiner beachtet den. Aber gerade bei so einem Ding dann irgendwie, was dann ja sogar noch einen Super Bowl Trailer hat, was ja nicht gerade günstig ist. Und dann einfach zu sagen, ja, hier ab morgen zu streamen, bis dann hast du nicht. Das finde ich einfach cool. Ich finde es auch bei Videospielen ganz cool, wobei, aber mittlerweile ist halt bei Videospielen auch schon die Zeit vorbei von Shadow Drops und bei Filmen ist das echt sehr, sehr selten.
Also gewesen. Genau umgekehrt zu Cloverfield aus 2008. Wo sie ganz langsam, ja, genau, diese, immer mit kleinen, genau, Sachen uns gefüttert haben, von wegen.
Also, ich habe jetzt mal kurz Infos. Also. Tatsächlich ist Cloverfield 2 nie geplant gewesen als Cloverfield. Wurde dann umgesetzt. 3 ist die erste wirkliche Fortsetzung von Cloverfield. Also war doch geplant als Cloverfield der dritte. Und es gibt jetzt wohl noch einen vierten.
Das ist eine vierte.
Der kommt noch.
Jetzt freue ich mich. Ja gut, aber Alex, guck den Film. Ich weiß schon damals,
ja, hast
du auch gesagt, dass du John Goodman-Fan bist. Ich glaube, du hast damals auch King Ralph geguckt. Ah nee, es war ein anderer, der das King Ralph extra geguckt hat wegen John Goodman.
Doch, ich habe King Ralph wegen John Goodman geguckt, aber es kann auch noch
andere gewesen sein. Ich habe King Ralph auch geguckt als Kind, aber jetzt
nicht. Doch, ich mochte John Goodman schon immer. John Goodman. Roseanne, Alter.
Ich fand, das Lustige bei John Goodman, der war für mich immer so eine Person, der für mich so ein bisschen gefährlich wirkte. Und das war so skurril, wenn er Komödien gespielt hat. Für mich da war er auch so ein bisschen von wegen, explodiert er gleich? Hat das nicht gemacht? Denke ich, okay, cool, okay, gut. Und bei dem Film war der John Goodman so, wie ich mir ihn seit Kind vorgestellt habe.
Weil man sagen muss, John Goodman hat ja auch viele Coen-Filme gemacht und sowas. Ne? Das war ja auch immer da schon ein bisschen so.
Hm? Ja, hat aber Brother Arthur, da hat er auch den Zyklopen da gespielt. Und
der hat auch einen ziemlich guten Ruf, glaube ich, so als so menschlichen Ruf, ja, als Schauspieler. Und der soll also wenig Allüren oder gar keine Allüren haben und sehr umgänglich sein.
Ach, kann man sich sofort vorstellen. Ja,
war das als Roseanne selber?
Themenwechsel. Sky Island halt okay, auch nicht, stimmt ja.
Lass mich mal, Alex, lass mich mal, du kriegst einen Abschluss, ja, weil ich glaube, ich bin meinem zweiten Film heute nicht so. Ich glaube, Dennis, ich mache nicht den Film, der 2 Stunden woanders spielt und dann in der letzten Dreiviertelstunde in einem Haus ist. Das wäre nämlich Skyfall gewesen, James Bond. Hm. Den ich ja, ist ja mein liebster James Bond, aber ich gehe tatsächlich heute auf einen anderen Film. Ich gehe aber auf einen anderen Film, den du auch hast. Hm. Weil ich nicht weiß, ob du Skyfall hast, das glaube ich sogar nicht, aber der Film, über den ich jetzt rede, den wirst du nicht mögen. Und zwar rede ich über den Film aus dem Jahr 2001, Das Haus am Meer von Erwin Winkler. Und das ist ein Film, das kann ich mal kurz vorab, ich verbinde den immer so ein bisschen mit meiner Mutter. Ich habe den damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, war das tatsächlich damals auf Premiere, ja, damals hieß Sky noch Premiere, habe ich den mit meiner Mutter zusammen auf Premiere geguckt, danach hat, meine Mutter fand den so toll, danach hat sie sich den auf DVD geguckt, gekauft und hat den eigentlich immer beim Bügeln geguckt. Einfach so gefühlt jeden zweiten Tag.
Menschen, gebügeltes Hemd, das wäre was.
Und das Haus am Meer, ja, das ist, ich bin auch ganz ehrlich, das Haus am Meer ist kein guter Film, sage ich selber nicht, aber ich habe einen Softspot für den. Einfach aufgrund natürlich wegen der Geschichte meiner Mutter, aber ich mag den irgendwie auch so ein bisschen. Es geht halt darum, Kevin Klein spielt einen Architekten. Kevin Klein erfährt, dass er Krebs im Endstadium hat. Kevin Klein erfährt, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Kevin Klein nimmt sich vor, sein lebenslanges gehacktes Projekt, sein Schrotthaus am Meer abzureißen und ein neues, schönes dahin zu bauen. Dann echt nochmal anzugehen. Dazu holt er sich seinen entfremdeten Sohn. Ein Spiel von Hayden Christensen. Ich glaube, das war sogar noch, es müsste sogar noch vor Episode 2 gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Oder vielleicht direkt so zu Episode 2 Zeiten. Der ihm dabei helfen soll und mit dem er erstmal überhaupt nicht zurechtkommt und mit dem sich dann so ein bisschen zusammenrauft. Und der Film ist halt von Erwin Winkler, dem Rocky-Regisseur. Er hat für mich natürlich schon so einen Film meines Lebens dadurch gemacht. Und generell muss man auch sagen, auch was Erwin Winkler-Filme auszeichnet, die musikalische Untermalung, die ist hier auch super. Der Soundtrack von, wie heißt der gute Herr, Mark Isham. Der Soundtrack ist überragend zu Das Haus am Meer. Besser als der Film selbst. Der Film ist halt super cheesy. Das ist purster Kitsch. Der Film hat am Ende einen Monolog von Kevin Klein, der ist so drüber. Der ist selbst mir, der einen Softspot hat für den Film, der ist mir so drüber. Aber letztlich ist es einfach irgendwo ein Feel-Good-Film. Wie gesagt, jetzt nicht sonderlich gut, das gebe ich halt auch zu. Natürlich hat dieses ganze Haus ist natürlich komplett und auch sehr, sehr offensichtliches, metaphorisches Haus. Ne? Am Anfang so dieses komplett baufällige Haus, das steht auch so ein bisschen so für sein Leben, seine Verbindung zu den anderen Menschen. Das reißt er dann halt ein, versucht diesen Neuaufbau dann mit seinem Sohn, dem er sich dann eher anfreundet, woraus was Schönes wird. Und wie er sich dann ja auch selbst, er sagt es ja auch selbst in diesem Endmonolog, den ich gerade noch so gescholten habe, dass er sich selbst als dieses Haus gesehen hat. Deswegen, also diese Metaphorik, die ist da auch sehr, sehr, nicht durch die Blume, die ist sehr, sehr offensichtlich.
In die Fresse.
Ja, richtig, total. Und deswegen würde ich halt auch nie sagen, dass das hier irgendwie ein richtig geiler Film ist. Aber ich mag den, der hat mir damals sehr gut gefallen. Ich finde, das ist so ein wholesome Film, den gucke ich mir ganz gerne an. Vor allen Dingen dann damals auch mit meiner Mutter. Und deswegen Das Haus am Meer, nicht zu verwechseln mit Das Haus am See. Der ist mit Sandra Bullock und Keanu Reeves, geht ein bisschen in eine andere Richtung, hat fast denselben Titel. Und ich weiß nicht, ich konnte den einfach immer, ich konnte ihm was abgewinnen. Ich hatte irgendwie immer, wie schon 3 oder 4 Mal jetzt erwähnt, ich habe einen Softspot für den und deswegen will ich den jetzt auch, ich will ihn nicht super reden, weil ich weiß, dass das nicht ist, aber ich mag den und deswegen dachte ich mir, hey, ich habe mich so schwer getan, hier einen zweiten Film zu finden, dann nehme ich jetzt einfach den rein und Skyfall wäre es halt nur gewesen, weil ich, also das wäre die andere Option gewesen und die hätte halt, wie es Dennis ja vorhin schon angedeutet hat, die hätte halt eigentlich nicht so wirklich gepasst, weil der Film halt einfach 2 Stunden lang auf der ganzen Welt spielt und dann in der letzten Dreiviertelstunde mal in einem Haus, aber das passt halt dann auch nicht so richtig, auch wenn dieses Haus natürlich dann eine große Rolle spielt. Aber deswegen habe ich mich dann doch eher für diesen hier entschieden.
Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, Anfang 2000er, Dass du die DVD da gerade geguckt hast dann. Und ich dachte so, ja, das klingt langweilig.
Ja, ich muss jetzt aber auch noch zu sagen, natürlich, also ich habe auch immer viele Filme, ich kann da gut nachempfinden, die wirklich nicht gut sind, aber die irgendwie im Gedächtnis bleiben und dann irgendwas Gutes doch haben, ne? Auch wenn es die Erinnerung um diesen Film drumherum ist und deswegen sind wir ja hier. Aber ich muss auch eben gerade sagen, Benni, du hast mir gerade 1:30 meines Lebens geklaut, weil ich den Trailer von Haus am Meer geguckt habe von 2017. Das war ein französischer Film.
Okay, das wusste ich nicht, dass es da auch noch so einen gibt, der auch so heißt.
Sah jetzt nicht so gut aus.
Okay, das sagt mir jetzt nichts.
Doch, ich glaube,
ich meine, 2001 mit Anakin Skywalker.
Nee, es kann sogar sein, dass er französisch ist. Ich habe den auch gerade ein bisschen angeguckt, wo ich mir sage, nee, Moment mal, der sah anders aus. So sah die Welt
ja, aus. Ja, so Kevin aus. Klein. Wer ist denn da Kevin Klein? Das ist auch Franzosen, die hier rumrennen.
Wobei, da würde Kevin Klein ja reinpassen. Vielleicht ist er sogar besser als der Film von 2001 mit Kevin Klein und Hayden Christensen. Aber wo wir jetzt schon dreimal erwähnt haben mit Kevin Klein, das ist einer der Schauspieler, die kennt man, aber irgendwie fand ich den nie irgendwie, ich habe mir da nie so die ganzen Filme von ihm da reingezogen, wo ich sage, das ist ein guter Schauspieler. Ich fand den immer irgendwie so ein bisschen überspitzt. Also bei Kevin Klein fällt mir immer nur ein, jetzt gerade Wild Wild West.
Ja, Kevin Klein verbinde ich immer mit Dave, weil ich irgendwie gefühlt 5-mal auf RTL 2 gesehen habe.
Dave ist da, wo er Präsident ist? Oder so Präsident?
Nur dieses Double, wo er genauso aussieht wie er Präsident und dann wird er zum Präsident einfach, weil der dann irgendwie im Koma liegt oder so.
Ja.
Und aber er hat so ja, er Komödie, war ja auch einmal Oscar-nominiert.
Romantikkomödie, ne? Weil er sich dann in irgendeine noch
verliebt. Dave, ja, war so, ja. Genau. Aber wie hieß denn der Film? Der hatte doch auch, er war ja sogar einmal Oscar-nominiert. Ich habe jetzt vergessen, wie der Film
French
hieß.
French Kiss mit Meg Ryan?
Nein, das war der Film, der auf der, also der ganze Film basierte auf einer Oscar-Ansprache von Tom Hanks, wo wir wieder bei Tom Hanks sind. Ich weiß, Kevin Klein war einmal Oscar-nominiert für einen Film, in dem es darum ging, dass ein Schauspieler auf irgendeiner Oscar-Bühne gesagt hat, dass er seinem Highschool-Lehrer dankt, der schwul war.
Ein Fisch namens Wonder war ja auf jeden Fall mal nominiert.
Okay, den meine ich nicht.
Kevin Klein, oder wen meinst du jetzt?
Und auf jeden Fall, und ja, Kevin Klein, Oscar nominiert nochmal. Bin ich der Meinung. Müsste noch für diesen Film nicht auch. Weil er nämlich dieser Film basiert sich darauf, dass Tom Hanks mal in irgendeiner Oscar-Rede auch, ich glaube, zu Philadelphia auch seinem homosexuellen Highschool-Lehrer gedankt hat. Und dann hat der Drehbuchschreiber daraus gemacht, was ist jetzt eigentlich, wenn dieser Lehrer überhaupt nicht homosexuell ist? Und darauf basierte dieser Film, für den, glaube ich, mich Kevin Klein auch Oscar nominiert war. Ich gucke jetzt selber nochmal nach,
wie dieser Film ist. Kevin Klein hat einen Film gemacht auf den Aufbau von Tom Hanks Oscar-Rede, was?
Rede, genau, genau.
Was für ein langweiliger Film ist das denn?
Mann, ja, der ja, war so Oscar nominiert. Und jetzt habe ich schon den Charme von Wer wird Millionär im Kopf.
Den Charme?
Oh Gott, wie ja. Hieß der? In and Out. In and Out hieß der Film.
Also irgendwie lässt sich heute Günther Jauch nicht raus, ne?
Nee, der ist so total... Jedes Mal Tom Hanks,
Alex,
Günther Jauch. Ein und Alex, dieselbe Person.
Alex, jetzt wo... habt ihr eine Elementarversicherung für das Haus abgeschlossen?
Blöderweise bist ich der Erste, der mich drauf anspricht. Du und Günther Jauch.
Das Gewitter zieht gerade rüber nach Süddeutschland.
Mhm.
Also hast du nicht.
Nein.
So, jetzt nochmal zu In-N-Out. Nochmal ganz kurz, jetzt, obwohl es hier nicht um In-N-Out ging, aber das will ich jetzt nochmal reinbringen. Hier aus dem Wikipedia-Artikel zu In-N-Out. Der Film wurde durch eine Rede von Tom Hanks inspiriert, welche er anlässlich der Oscar-Verleihung für seine Rolle in Philadelphia 1994 hielt. In der Rede gab er seinen Highschool-Trainer und einen ehemaligen Klassenkameraden als homosexuell zu erkennen. Und in dem Film geht es halt darum, dass die halt, in, was ist, wenn diese gar nicht homosexuell sind? Und dann, wie sie damit leben, dann in ihrer Schule.
Alex, was machen wir? Gucken wir den Film In and Out oder gucken wir den Film Das Haus am Meer?
Das Haus am Meer würde ich empfehlen.
Die französische Version. Ich nehme die französische Version.
Ja, bitte.
Also, wie langweilig... Also, bitte, tut mir leid, Ben, aber das war echt langweilig, das In and Out. Ist ja nicht, das hast du ja nicht vorgestellt, hast du ja gerade vorgelesen, aber ist doch scheißegal, oder?
Ich finde es einfach nur witzig, was der Film darauf basiert.
Ja, dann lieber irgendein Avengers-Teil drehen. apropos irgendein Avengers-Teil. Alex, kommt. Dein zweiter Film.
Möchtest du nicht deinen zweiten zuerst machen?
Ja, Cloverfield Lane. Spult ein paar Minuten zurück, hört euch das an. Das war mein zweiter Film. Danke fürs Zuhören, Alex.
Dein erster. Ich hab den ersten vergessen.
15 Mackelche
sagen. Ach ja, oh. Ich bin schon wieder... Entschuldigung.
Du bist schon wieder high von der Cola.
Ja.
Wollte ich gerade sagen, kipp da mal was rein.
Ja, kurz bevor ich zu diesem Film komme, möchte ich eine witzige Geschichte erzählen, wie ich einen Kühlschrank gerade verloren habe. Grüße an einen sehr guten Freund, der sich unsere Folge immer anhört und mir gesagt hat, er war enttäuscht von mir, dass ich bei der letzten Quizfolge nicht auf Matt Damon gekommen bin. Und ich sage, hä, Matt Damon? Ja, das war eine Schnellraterunde, da musste ein Schauspieler raten. Ich so, Matt Damon hat auch keine Rolle gespielt, ich wette mit dir um irgendwas. Und er hat gesagt, um den Kühlschrank. Ich so, ja, auf jeden Fall. Ja, es gab tatsächlich eine Frage mit Matt Damon in der letzten Quizfolge.
Team America.
Ja.
Ja. Also, ich finde die Verknüpfung sehr gut, dass du mir in dieser Episode nicht zugehört hast.
Und in der letzten auch nicht.
Wo ich dir Quizfragen gestellt habe und du sogar deinen Kühlschrank drauf verwettest.
Und ich gewonnen, aber ich gewonnen habe, obwohl ich dir nicht zuhöre.
Ach ja.
Hat der Kunde vielleicht verloren, weil du den Kühlschrank mit Inhalt verschenkt hast und...
Nee, ich habe ja noch einen alten, da wusste ich sowieso nicht, was damit los ist, den muss er sich halt nur abholen. Egal. Kommen wir zu meinem nächsten Film. In meinem nächsten Film...
Ich empfehle übrigens Kühlschrank unterm Schreibtisch. Sehr gute.
Ja, genau. Mein nächster Film ist ein Remake aus dem Jahr 2011.
Du hast das Remake genommen?
Ich habe das Remake genommen, tatsächlich, ja. Weil das Remake finde ich besser als Original. Und da spielt ein ausgezeichneter Tom Holland eine große Rolle.
Der Alte.
Jetzt gucke ich in diese fragenden Gesichter. Nein, das ist nicht Spider-Man.
Ich kenne den alten Tom Holland.
Der alte Tom Holland, der hatte nicht die Idee zu diesem Film.
Das ist ja generell, das ist eine Horror-Ikone.
Genau, der hat viele Ideen, Drehbuchschreiber, auch Schauspieler, immer so Cameo-Auftritte oder genau. So kleine. Chucky hat er, glaube ich, auch gemacht, ne? Hat er erfunden.
Ja.
Also wirklich sehr gut. Und es ist eine Horror-Komödie. Was mir an diesem Film besonders gut gefällt, sind sehr am Anfang, erster Punkt, die Schauspieler.
Toni Collette.
Colin Farrell als Vampir.
Und dem Verstorbenen, oder?
Und den Verstorbenen Anton Jelchin. Also Mr. Schöckhoff zum Beispiel. Als dem jungen, wie hieß der? Charlie.
Mitglied der Punkband in Green Room. Immer noch Empfehlung.
Ja. Ehemaliges Mitglied. Und ein extrem hervorzuhebender. Was lasst du denn so? Ja, er ist leider sehr früh verstorben.
Wurde von seinem eigenen Auto in seiner eigenen Auffahrt überrollt. Ich glaube, das habe ich ja schon mal in der Folge erzählt.
Ja, ja.
Das habe ich damals mal Kranke zugetraut, aber naja.
Jedenfalls ein sehr überragender, in jedem, wo er auftritt, überragender Schauspieler, David Tennant. Der spielt so ein Hobby-Magier aus Las Vegas. Im Prinzip haben wir hier eine Story von Das Fenster zum Hof mit Vampiren.
Ja, genau.
Da ist auch sehr viel drin zu sagen. Was mir an diesem Film zum Beispiel warum ich sage, das Remake gefällt mir besser als das Original. Das Original war ein großer Klamauk. Da war zwar auch witzig, war auch nicht schlecht, aber da war im neuen Teil ist mehr so Situationskomik drin als im alten. Im alten war es, ich fand es ein bisschen übertrieben.
Und im neuen. Ja, der alte war halt so ein krass bunter 80er Jahre Slasher irgendwie.
Kann das in den
70ern oder 80er, glaube ich.
Ich habe den das Original nicht gesehen. Ich muss sagen, ich habe beide nicht gesehen.
Und es ist einfach ein super Film, finde ich. Er ist sehr unterhaltsam. Er hat seine Horrormomente will ich nicht sagen, aber er hat seine spannenden Momente, wo Spannung auftritt. Und er ist einfach ziemlich, ziemlich gut in dieser Hinsicht. Er bringt das rüber, was er rüberbringen soll und ist nicht so ein, wir machen jetzt ein Remake und übertreiben einfach alles, sondern die haben es stimmiger noch zusammengekriegt, finde ich.
Also ich wollte Fright Night immer mal wieder gucken, jetzt wo ich den Cast sehe, mit, wer ist verstorben von denen? Das war der
Anton Jelchin, der Charlie.
Da wurde mir letztens auch ein Film empfohlen, den ich unbedingt mal gucken sollte. Und da meinte ich so, ja, der steht auf meiner Watchlist. Only Lovers Left Alive, oder wie der heißt,
mit Jim Jarmusch.
Genau. Und meiner wundervollen Schauspielerin wieder, Tilda Swinton. Genau. Und bei Fright Night, ich finde es voll krass, von 2011, ich habe den jetzt älter eingeschätzt. Ich hätte den so 2007, 2008 eingeordnet.
2011
erst
rausgekommen? 2011, ja, ja. Und der war sogar relativ erfolgreich und hat auch sehr gute Kritiken gekriegt. Ich habe vorhin mal geguckt, Rotten Tomatoes oder IBM, also Rotten Tomatoes war der auch nicht schlecht bewertet. Also für Rotten Tomatoes. Und ja, der ist auch echt nicht schlecht. Ich habe voll Bock, den heute nochmal. Vielleicht gucke ich ihn heute sogar nochmal.
Also ich weiß, ich mochte ihn damals halt überhaupt nicht, deswegen vorher noch meine Reaktion, dass du den neuen reingebracht hast. Aber bei mir ist meine Reaktion halt auch wirklich 12 Jahre her. Ich habe ihn damals einmal gesehen, seit damals nie wieder.
Ich würde nochmal gucken.
Also, ich habe ihn ja nicht gesehen,
aber
ich sag ja, ich habe mir eine Frage, Horrorkomödien, ist mehr der Horroranteil oder mehr der Komödien? Ich würde mal tippen, was ist da überwiegend oder kann man
ich so hätte sagen, ist ausgleichend? Also wenn wir jetzt dieses, ja, ich glaube, er heißt nur Horror, weil du einen Vampir drin hast. Du hast zwar einen Horrorteil drin, aber ich würde ihn eher als Thriller-Komödie.
Ich muss sagen, ich bin gerade nochmal, wie gesagt, ich habe ihn damals gesehen, ich habe ihn nicht so gut abgespeichert, aber ich wurde gerade wieder interessiert, als ich hier auf der Seite des Films bin. Ja. Der ist ja von Craig Gillespie Regie.
Ja.
Das ist ja der Regisseur von I, Tonya und von Lars und die Frauen und von Dump Money und von Pam und Tommy. Also der hat ja eigentlich schon ein cooles Werk eigentlich so. Vielleicht sollte ich mir den
nochmal anschauen. Dann noch Tom Holland und Drehbuch, guck mal her, Marty Noxon, die hat auch an Buffy mitgeschrieben und das merkt man da so ein bisschen drin sogar. Also so ein bisschen der Stil, dieses Jugendding da rein. Und die Grundstory, wie gesagt, Fenster zum Hof, den haben sie echt. Der Film ist nicht schlecht. Wirklich nicht. Und Bewertungen, diesmal sind die Bewertungen auf meiner Seite.
Das stimmt, da kann man mal. Und dann noch die Filme im Doc eingetragen. Alex, was ist los mit dir? aber es geht. Irgendwie schaffst du keine Episode mit uns aufzunehmen, ohne Buffy oder Angel zu erwähnen.
Habe ich kein Problem mit. Ich glaube, du hast das größere Problem damit.
Ich dachte, das waren einfach die toten 2 Stunden damals nachmittags auf ProSieben. Wo Buffy und Angel lief, dachte ich, okay, jetzt muss ich irgendwie was anderes machen. Kann ich Fernsehen gucken, weil die Scheiße da läuft.
Man muss den
Film auch noch sagen. Und dann noch Charm, 3 Hexen, oh Gott.
Ah, nee, das war auch nicht gut.
Okay, Charm war aber nochmal was anderes. Ja. Also da war Buffy und Angel war was anderes als Charm.
Sorry. Definitiv. Man muss doch bei diesem Film erwähnen, der hat keine 30 Millionen Dollar gekostet. Und trotzdem ist der echt nicht schlecht geworden.
Also kostet so viel wie ein Haus in Bayern, oder?
Ohne Grundstück, ja. Ja, es gibt
Keller, jetzt Keller wollen auch, Sie?
Es gibt noch so einen zweiten Teil, aber den, der kam gleich auf DVD. Den braucht, glaube ich, keiner.
Ich finde, Colin Farrell ist auch so ein ganz merkwürdiger Schauspieler. Oh, ich finde ihn ja eigentlich fast immer gut. Aber der hat immer mal so Filme in seiner Filmografie drin, wo du einfach denkst, so, wie kommt er jetzt zu diesem Film? Das verstehe ich nicht.
Der hat auch Rollen, wo ich immer denke, warum spielt der die Scheiße? Bullseye und Daredevil. What?
Okay, aber das war Anfang seiner Karriere. Das sehe ich dann immer wieder noch ein bisschen so. Aber er hat sich ja wirklich über viele, viele Jahre hat in vielen, vielen großen, doch guten Filmen gespielt. Und dann hat er zwischendurch immer so Filme drin und auch Serien, zweite Staffel True Detective, wo du denkst so, warum war das jetzt da drin in deiner Karriere? Also irgendwie passt da mal wieder was nicht. Er hat immer mal wieder so Filme oder so da drin. Ja, auch im Endeffekt.
Aber das ist jetzt auch nicht so viel und vielleicht ist es so ein bisschen gleichzusetzen mit, wie Alex seinen Kühlschrank verliert. Vielleicht hat er einfach mal 1-2 Wetten verloren. Aber
ja, ich glaube,
ich sehe mir gerade seine Vita an. Der hat schon echt top. Also ich finde ihn eine sehr, sehr
gute. Ich mag den ja auch. Aber wie gesagt, er hat halt dann sowas halt wie Fright Night drin. Der hat dann sowas wie Artemis Fowl. Der hat dann sowas wie.
Hast du das gemerkt, Alex?
Das hast du jetzt gegen Fright Night.
Der hat eben gerade ganz subtil deinen Film nochmal schlecht gemacht.
Auf ja,
ganz,
genau.
Ganz perverse Art und Weise. Respekt, Benny. Richtig gut gemacht.
Das weiß ich damit aber gar nicht.
Ja, klar.
Ich meinte damit einfach, dass er nicht passt. Es passt halt nicht zu einem Killing of a Sacred Deer, es passt halt nicht zu einem Lobster, es passt halt nicht zu einem Banshees of Inisherin.
Es kann ja auch so ein Adam Diver-Sache sein. Ich setze ihn ein bisschen mit Adam Diver so ein bisschen gleich, weil Adam Diver hat auch sehr merkwürdige Filme, wo ich ihn gut finde, aber drin, wenn der Film auch schlecht ist, finde ich ihn gut da drin. Ich finde Colin Farrell fast auch durchgehend gut, aber vielleicht hat der Junge einfach Bock. Vielleicht hat der einfach Bock auf welchen Sachen. Ich meine, du kommst ja auch nicht zu einem Film, die liest das Drehbuch Brügge sehen und sterben. Da denkst du dir auch, aber der Film ist auch nicht schlecht. Vielleicht hat der einfach nur Bock,
der Junge. Der Film ist super, ey, sorry, nicht schlecht.
Der Film ist gut, aber wenn ich das Drehbuch gelesen hätte, hätte ich auch gesagt, warum?
Das Drehbuch ist ein Martin McDonagh, der macht nur Highlights. Hallo, Three Billboards, hallo, 7 Psychopaths.
Ja,
7 Psychopaths, den Film konnte ich nicht ab, obwohl da auch hier noch Dings mitspielt, auch einer Schauspieler, die ich eigentlich mag, hier Sam Rockwell. Sam Rockwell. Aber ich habe den Film damals gesehen und ich dachte mir, Boah, hört auf mit eurer Hundeentführung. Ich finde den Film total.
Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, sein schlechtester Film, den ich gesehen habe, war Total Recall.
Oh. Ja, okay, schön. Und der passt da auch wieder. Der passt auch wieder. Warum machst du dann plötzlich so einen Film? Also, das passt halt
auch. Ja, aber weil er vorher auch SWAT mal gemacht hat. Der war auch nicht gut,
Und ich muss halt auch sagen, ein Film, den ich super finde, den ich total mag, ist Kill the Boss oder Horrible Bosses. Ja. Und da spielt er auch mit. Da spielt er einer von den Bossen. Aber auch der passt dann wieder so nicht rein.
Ja, aber guck mal, er hat im Film mitgespielt wie Daredevil. Also jetzt unabhängig davon, ob die gut sind oder nicht. Minority Report. Aber
wieder Daredevil, da war er halt auch noch unbekannt. Das SWAT. War das am Ende der 90er?
Na, warte mal. Er hat Daredevil gespielt, er hat SWAT gespielt, er hat Minority Report mitgespielt. Auch wenn er noch nicht so groß drauf war, waren das wirklich schon große Filme,
wo er mitgespielt hat. Und er hat Alexander gespielt.
Warte, ich bin noch nicht fertig mit meinem Satz. Und nach den drei Filmen, die wirklich groß waren, hat der Gastrollen bei Scrubs. Also das ist ja auch komisch.
Also Scrubs war ja derzeit ja sowieso eigentlich eine Serie, oder die Serien derzeit war immer irgendwelche Stars. Oder
auch Alexander.
Alexander war scheiße. Also erstmal,
der war scheiße.
Alex, richtig gut.
Ich meine,
aber der war ein Oscar-Bait-Film. Da dachte jeder, das wird ein Oscar-Film, und der war halt einfach mal scheiße.
Der war nicht Was? Scheiße.
Der war gar nicht scheiße, der war gut.
Welcher, Alexander?
Alexander war richtig gut.
Was für eine homophobe Scheiße höre ich denn gerade?
Ja, richtig. Was? Nur weil die schwul waren, oder was? Weil die Nein, das offen das, gezeigt
das
haben?
Das gibt's doch nicht. Ist das
ein Kleider? Das war nicht mein Problem. Stopp der Film mal, war einfach mal, nicht gut.
Der Film war richtig gut.
Alter, ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass ihr denkt, Alexander war ein guter
Warum? Film. Warum? Weil man es dir so aufs Auge drücken musste, weil es ja dann überall ist, oder was?
Also, das, die homosexuellen Geschichte stört mich nicht. Der Film war halt einfach scheiße.
Der Film war wirklich gut.
Der war nicht schlecht.
Der war echt gut. Val Kilmer, Colin Farrell.
Da war noch dabei. Kennst du ja doch mitgespielt.
Okay, ich glaube, wir verarschen euch gerade. Ich glaube einfach nicht, dass ihr gerade
ernst mit mir redet. Ich habe den Film sogar auf DVD.
Hey, der Film, also die Schlachten.
Also hier sind auf jeden Fall die Internetbewertungsseiten auf meiner Seite.
Die Schlachten waren gut. Die
Schlachten war der Hammer.
Ja. Auch so, wo sie dann gegen die Elefanten, sowas.
Ja, aber da waren die auch fertig mit der Welt. Das sollte doch wieder darstellen. Die waren dann bis nach Indien vorgerückt, waren fertig und konnten ja gar nicht gegen irgendwelche Elefanten da kämpfen.
Ich weiß gar nicht, was er, ich meine, das wirklich jetzt, guck jetzt nochmal durch, also ganz ironisch frei, ich fand den Film gut.
Okay, wir machen weiter. Ich mit einem anderen Podcast, aber wir machen jetzt hier mit der Folge. Ich bin gerade komplett schockiert. Wie kann man denn sagen, dass Alexander ein guter Film war?
Entschuldigung, du hast ja Haus am Meer mit reingebracht.
Ja, da habe ich aber auch selber gesagt, dass es kein guter Film ist. Ich habe nur gesagt, was ich mag.
Entschuldigung, Oliver Stone hat Regie geführt.
Ja, der hat aber auch eine große Hit-and-Miss-Liste in seiner Filmografie. Der hat einiges Gutes, aber einiges richtig Schlechtes gemacht.
Kritiken. Das Alexander ist ein beeindruckendes Spektakel voller Visionen, Ideen und großartiger Schauspielkunst.
Wer hat das geschrieben? Deine Mutter?
Nein, ein Typ von einem Ain't It Cool News. Nee, wirklich.
Jo. Also, okay. Ist egal. Wir müssen mal vielleicht dann so eine Kriegsmonumental-Film-Folge aufnehmen.
Monumental, das wäre ein Thema tatsächlich. Ja. Hatten wir auch noch nicht. Das ist ja wirklich ein Genre, wo ich auch nicht so bewandert drin bin, muss ich ganz ehrlich sagen.
Gut. Merkt man. Du nimmst dann Alexander oder ich? Oder?
Sind wir beide.
Ich muss Bennys gucken. Ich habe den Film lange nicht gesehen, aber ich muss sagen, ja, allein, dass Val Kilmer damit spielt, macht den Film schon.
Ja, natürlich.
Somit steht automatisch 50% über alle anderen Filme, die jemals gedreht worden sind. So,
ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen, aber ich habe ihn auf jeden Fall öfters gesehen. Und ich habe die DVD da. Also das ist wirklich.
Und die Schlachten waren echt cool, die waren. Mal wieder Geld reingesteckt und da wurde mal ein bisschen was investiert.
Ich weiß auch, dass der Film irgendwie lange, ganz schön lange war, aber.
Ja.
Aber das war.
Wenn ich aus Troja rausgekommen hat vielleicht was anderes erwartet, aber.
Tja. Oh, cool.
Gut. Hey, die schockierende Seiten von dir erfahren.
Ja, richtig.
Nee, krass.
Ich sehe gerade auf jeden Fall, dass bei IMDb ist, glaube ich, Alexander der schlechtest bewertete Film von Oliver Stone. Wollte ich nur mal kurz erwähnen.
Heißt ja nicht, so, heißt ja nicht, dass es...
Schlechter als World Trade Center.
Heißt ja nicht, dass es ein schlechter Film ist. Alex, wollen wir einen Podcast zusammen aufnehmen, der heißt, wir akzeptieren alle Menschen?
Ja, richtig. Das ist 30 Jahre vor der Glotze für alle.
Okay, gut.
Das Abschlusswort kriegst du hier auf jeden Fall nicht.
Nein, du hast Sprichverbot, Benni.
Ich sag nur danke, dass ihr uns zugehört habt, auch wenn ihr uns jetzt nicht mehr zuhören wollt. Ich bin raus. Danke, ciao.
Alex, ich akzeptiere dich und alle Leute da draußen. Danke fürs Zuhören, bleibt uns treu. Ich sage au revoir.
Ich möchte mich hier auch nochmal offiziell distanzieren von den Aussagen unseres Einblicks hier. Wisst schon, wer. Ihr seid alle wunderbar.
Ich habe gesagt, das ist nicht mein Problem mit dem Film. Das ist überhaupt nicht mein Problem mit dem Film. Achso, genau, jetzt spiele ich wieder den Simpson-Ding ein.
Schneide. Macht's gut, Leute. Wir haben Spaß. Ich hoffe, euch auch. Passt auf euch auf. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Tja, schockierende Seiten.
Filmfellers. 3 Jahrzehnte vor der Glotze.